Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb mit mir, Joscha Balle, einem der beiden Geschäftsführer von Advance Football. Und mir gegenüber, virtuell zumindest, sitzt der Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du auch da bist.
Servus Josch.
Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über den Kinder- und Jugendfußball. Wenn du das schon weißt und wenn du uns regelmäßig hörst, dann tu uns doch bitte einen Gefallen und teil uns deinen Freunden, Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, Co-Trainerinnen und was es nicht alles gibt mit, dass möglichst viele Leute diesen Podcast hören und sich als Trainer und Trainerin weiterentwickeln. Das als kleiner Hinweis und als kleine Bitte von unserer Seite, bevor es losgeht. Ich hätte gesagt, Sakko, wir steigen gleich direkt inhaltlich ein und zwar mit unserer Kategorie Family and Friends mit einem ganz besonderen Gast, nämlich dem lieben Jonas Kumpan, so alt ist er noch nicht, aber ein langjähriger Weggefährte. Der hat eine Frage mitgebracht und bin ich mal gespannt.
Moin Josch, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe eine Frage an dich, beziehungsweise eine Frage an euch zum großen Thema Futsal. Und zwar habt ihr das bestimmt auch mitbekommen, dass in den letzten Jahren da sehr vielschichtig drüber diskutiert worden ist. Nicht nur über die verschiedenen Altersklassen hinweg, sondern natürlich auch von breiten Sport, breiten Fußballebene bis hin in den leistungsorientierteren Bereich. Deswegen würde ich mal eure Meinung zu dem Thema interessieren, wie ihr dazu steht und welche Chancen und Herausforderungen ihr in Bezug auf Training, also Perspektive 1 und Perspektive 2, in Bezug auf den Wettkampf seht. Im Training ist ja vor allem Thema der Halle, wo viel drüber gesprochen wird. Macht es auch immer noch Sinn, da oft mit Futsalball auf die Futsaltore nach Futsalregeln zu trainieren? Ist es auch immer noch sinnvoll für die technische Ausbildung, vor allem im Winter, das ganze Thema dort einmal zu fokussieren? Vielleicht ja sogar darüber hinaus, auch wenn man wieder draußen ist, dieses Thema Futsalregeln einmal dort mit einzubauen. Das einmal sozusagen Fragestellung in Bezug auf das Training und natürlich dann auch in Bezug auf den Wettkampf. Welche Rolle oder in welcher Rolle seht ihr den Futsal in Bezug auf die Wettkampfgestaltung am Wochenende, vor allem natürlich im Kinderfußball? Würdet ihr sagen, dass es sinnvoll ist, da nach Futsalregeln zu spielen? Wenn ja, welche Regeln seht ihr von den großen Regeln oder von den Regeln, die es im Herrenbereich dann gibt, runtergebrochen auf den Kinderbereich als sinnvoll an? Welche Chancen und Herausforderungen seht ihr auf die Vereine oder auch auf die Spieler, auf die Trainer zukommen? Da würde mich einmal eure Meinung interessieren und ich bin gespannt, mit welchen Einschätzungen ihr dann sozusagen ein Feedback gebt und freue mich drauf. Danke und bis bald, euer Jonas. Ciao, ciao.
So, langer Ausflug in den Futsalbereich. Ich würde gerne diese Frage von Jonas, deshalb habe ich sie heute auch nochmal mit reingepackt, obwohl die Futsalzeit jetzt haben wir den 5. März, mittlerweile wahrscheinlich vorbei ist bei den meisten. Ich würde sie trotzdem gerne aufnehmen, und zwar, weil in den letzten Wochen ich das Gefühl hatte, dass dieses Thema Techniktraining, und zwar explizites Techniktraining, immer wieder oder immer mehr in Mode kommt, auch im Hochleistungsbereich beziehungsweise in der Talentförderung. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir letzte Woche bei einem Verein waren, wo auch dort ein Verantwortlicher darüber gesprochen hat, dass explizites Techniktraining für sie notwendig ist, weil sie glauben, dass dadurch außerordentliche Spitze sozusagen oder Spitzen erreicht werden können im Kinder- und Jugendfußball. Und für mich spielt das so ein bisschen mit rein, auch bei dieser Futsal-Geschichte, weil das ja immer als Argument aufgeführt wird. Futsal schult die Technik um so und so viel Prozent mehr als der normale Hallenfußball. Und deshalb fand ich das eigentlich eine ganz gute Melange und als gutes Thema, wo wir mal kurz drüber sprechen können. Ich glaube, ich würde jetzt auf die Futsal-Thematik gar nicht mehr so viel eingehen, zumindest auf die Futsal-Wettkampf-Thematik, sondern mehr auf diesen Technikaspekt, den der Futsal mit sich bringt. Und vielleicht können wir ja die Brücke schlagen zum Thema explizites Techniktraining. Wie sinnvoll ist es denn tatsächlich, um bessere Spielerinnen und Spieler auszubilden? Wie siehst du das denn?
Ich möchte dazu mal an der Stelle erwähnen, weil ich glaube, das wissen viele Hörer und Hörerinnen gar nicht. Ich höre ja diese Fragen ganz oft zum allerersten Mal quasi live im Podcast. Sage ich deswegen, weil ich mir erst beim Anhören der Frage meine Gedanken mache. Was aber ganz cool ist, deswegen machen wir es ja so. Du hast ja vielleicht manchmal eine andere Perspektive und mehr Zeit, wenn du die Dinger schon von der Woche gehört hast. Und ich meine auch, das Gefühl zu haben, dass du deswegen, du hast ja, glaube ich, vor ein paar Tagen in unsere firmeninterne WhatsApp-Gruppe einen Teil aus dieser Trainingsphilosophie Deutschland beziehungsweise aus dem Hannes Wolf Vortrag auch zum Thema explizites Techniktraining noch mit reingegeben. Das fand ich nämlich auch super interessant. Kommen wir mit Sicherheit auch gleich drauf zu sprechen. Genau, das nur vorab irgendwie um meine Antwort bei diesen Themen, die immer sehr groß sind, so ein bisschen einzuordnen. Also, was ich nicht verstehe, ist, warum man irgendwie ich verstehe die Diskussion in den Futsal nicht an sich. Wenn ich sage, okay, die Mannschaften müssen jetzt in die Halle gehen, weil wir draußen nicht mehr trainieren können. Jetzt müssen wir uns eine Alternative überlegen, die halt nicht Schrott ist, sondern halbwegs in Ordnung. Weil ich würde trotzdem sagen, auf so viel Kunstrasenplätze, wie wir mittlerweile in Deutschland auch haben, dann bleibe ich natürlich lieber draußen. Ich finde es cool, auch im Winter draußen zu trainieren. Ich fand es auch cool, wenn man den Kunstrasenplatz dann mal freiräumen muss, vielleicht auch mit der Mannschaft, damit man trainieren kann. So wir müssen halt jetzt zusammen was machen, damit wir überhaupt erst die Möglichkeiten haben zu trainieren. Das finde ich alles irgendwie in meiner romantischen Denke irgendwie halt noch cool. So, wenn das nicht geht, dann müssen wir in die Halle. Jetzt sprechen wir quasi darüber, was ist die beste Alternative. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt in fußballähnlichen Sachen denken sollten. Also, ob nicht geil wäre, die 3 Monate in der Halle was komplett anderes zu machen. Also mit denen Squash zu spielen oder Tennis zu spielen, als einfach polysportive Ausbildung, jetzt wenn die noch sehr jung sind, glaube ich, wäre das Bessere. Glaube ich, gibt es auch zumindest die wissenschaftlichen Ansätze, dass das Bessere ist, also ein breites Bewegungsrepertoire, um später erst Spitzenleistung zu erreichen. So, heißt irgendwie, weißt du, ich sehe das, wenn man die Frage stellt, wie siehst du Futsal, dann reden wir natürlich über Futsal. Aber für mich ist die Frage, warum reden wir über Futsal? Und wenn die Antwort darauf ist, weil wir draußen nicht trainieren können, und jetzt im Fußball halt in der Halle irgendwas mit Fußball machen wollen, dann okay, jetzt sind wir angekommen beim Thema. Verstehst du meine Herleitung so ein bisschen? Ich tue mich mit dem Thema manchmal schwer. Also man wird dann dazu gefragt, aber was ist denn die Voraussetzung irgendwie, was zu dieser Frage führt, die Prämisse? Und ich finde, das verändert die Diskussion schon ein bisschen.
Ja, tut sie. okay. Also wenn Futsal des Futsalzwecks gespielt wird, finde ich das auch völlig fein, wenn es eben unter dem Deckmantel der wir müssen jetzt die Technik schulen und wir müssen technisch besser versiertere Spieler ausbilden, dann finde ich es ein bisschen fehlgeleitet, weil es einfach nicht in meinen Augen keinen sinnvollen, so einen krassen Effekt hat, dass ich das irgendwie rechtfertigen würde. Und deshalb habe ich ja versucht, jetzt auch den Übertrag zu bringen zum expliziten Techniktraining, weil das auch, ich war gestern auch wieder bei einem Verein, auch da war das wieder ein Thema und die mir halt erzählt haben, wie sie das explizite Training in ihr Top-Talente-Training mit einbauen.
Ja, das ist, also dahin können wir jetzt unser Gespräch gerne hinleiten, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt, mir tut es ein bisschen leid um Jonas, weil wir jetzt quasi seine Fragen beide nicht richtig beantworten.
Ich glaube, der Jonas kann das ab. Außerdem, wir haben ja schon eine Hallenfußball-Folge gemacht. Das Ding ist nur, ich versuche diese Family and Friends-Geschichten chronologisch abzuarbeiten, um keinen unserer Freunde und aus unserer Familie zu übergehen.
Okay, nee, gut. Dann gehen wir davon aus, dass Jonas fein damit ist, dass wir diese Organisation des Hallentrainings so ein bisschen außen vor lassen und eher über Inhalt und Zweck sprechen, was ja seine Perspektive 1, diese Trainingsperspektive, glaube ich, ja eher beschreibt, oder? Also welchen Mehrwert, welchen Effekt hat es? Und da sehe ich es genauso wie du. Ich würde jetzt nicht, weil ich die Möglichkeit habe, einmal die Woche in die Halle gehen, um da Futsal spielen zu lassen, weil dann die Technik auf dem Platz besser wird. Wenn ich die Möglichkeit oder die Wahl hätte zwischen Wir können donnerstags die zweite Einheit auf dem Kunstrasen machen oder in der Halle. Da würde ich mich immer für das Training auf dem Platz entscheiden. Also ich würde da nicht im Futsal spielen lassen mit der Hoffnung, dass wir jetzt hier einen anderen technikorientierten Trainingsreiz setzen, der sozusagen als Zubringer dient, damit die dann besser kicken können. Würde ich nicht tun. Dafür ist mir, ich glaube, Marian hat es bei uns rumgeschickt, das fand ich eigentlich ganz interessant, Futsal ist der kleine Bruder des Fußballs und Hallenfußball ist mehr so der Schwippschwager. Also quasi nicht mal richtig blutsverwandt. Fand ich eine interessante Analogie, wenn man so darüber nachdenkt, was quasi die Elemente sind, die das alles mitbringt. Okay, kommen wir zum Techniktraining. Ich finde ja die Ansätze des Fußballs teilweise ganz cool mit diesem, darf ich zurückpassen oder nicht, dadurch entsteht ja irgendwas. Dafür brauche ich aber kein Futsal, das ist eine Provokationsregel und nichts anderes. Kann ich in jeder Spielform auf dem Platz genauso einsetzen. Also warum dann sowas? Fördert Handlungen in eine bestimmte Richtung oder leitet sie in eine bestimmte Richtung. Weil wenn dieser einfache Pass zurück nicht mehr geht, muss was anderes getan werden. Entweder ich dribbel oder meine Mitspieler laufen sich so frei, dass ich passen kann. Finde ich per se erstmal gut. Jetzt sind wir stark in diesem Technikthema drin und dann übergebe ich dir gleich das Wort. Ich nehme auch die Strömungen wahr, dass dieses explizite so auf Hochleistungsniveau dann aktuell so gesehen wird, als ob es die letzten paar Prozente sind, die noch fehlen, dass wir viel bessere Spieler ausgebildet bekommen. Und das Argument ist dann oft, ja, hast du mal in der Bundesliga gesehen, also da so ein Sechser, ein Achter, was die mit dem Ball machen. Das ist ja doch die völlig falsche Herangehensweise an dieses Thema. Also A, hast du da Spieler, die ja die haben ein gewisses Training durchlaufen. Ja, nehmen wir Kai Havertz. Und Kai Havertz gesamten Jahrgang. Ist Kai Havertz ein gutes Beispiel dafür? Können wir nehmen,
der
oder?
Der kann kicken, der hat keinen Kick mit dem Ball.
Der hat ja noch mit 20 anderen trainiert in seinem Jahrgang in der Vergangenheit. Und die haben ja alle den gleichen Trainingsreiz bekommen. Wo sind die denn? Also wo sind denn die herausragenden Spieler, die auch extrem dieses Techniktraining vielleicht bekommen haben, was er bekommen hat? Er ist jetzt da. Und diesen Rückschluss, den wir daraus ziehen, wir gucken uns die oben an und sagen dann, was die unten brauchen, das ist ja auch wieder falsch. Und uns eher vielleicht darauf zu fokussieren, was wissen wir denn über sowas wie Technikentwicklung? Weil alle lamentieren über den fehlenden Straßenfußball und die Straßenfußballer. Und wir versuchen Techniktraining, die schlechte Technik, die wegfällt, weil die Kinder weniger auf der Straße kicken, frei spielen, versuchen wir zu kompensieren über Hütchenaufstellungen und irgendwie explizite Sachen. Das macht doch gar keinen Sinn. Und dann wird sich jahrelang auf die technisch herausragenden Brasilianer bezogen. Ja, warum? Ja, die kicken halt barfuß auf der Straße und in den Favelas und so. Hey, ja, und wir versuchen das zu imitieren mit Hütchen? Also dieser Rückschluss dann verstehe ich gar nicht. Und wissenschaftlich ist der Konsens zumindest sehr, sehr groß, zu sagen, diese herausragenden Fähigkeiten entwickle ich eben nicht im expliziten Part, sondern, und damit schließe ich gleich, Josh, ich habe mir nämlich da was dazu aufgeschrieben, das will ich dir gerne einmal vorlesen. Einen Moment, ich muss das...
Hier googelt der Chef noch selbst, wird es jetzt bei Fest und Flauschig heißen.
Achso, gucken die auch parallel? Ah, ich hab's hier.
Die gucken auch parallel.
Also, die Fähigkeit unter Druck während eines Fußballspiels hochwertige Entscheidungen zu treffen, ist ein entscheidendes Merkmal, das herausragende von weniger leistungsstarken Spielern unterscheidet. Kommt aus der Studie von Ford und Williams aus 2013. Andere Studien weisen darauf hin, dass diese Spielintelligenz, also diese hochwertigen Entscheidungen, hauptsächlich durch Aktivitäten erworben werden, bei denen das Training eng an die Struktur und Anforderungen des tatsächlichen Wettkampfs angelehnt ist. Die Studien hierzu sind Partington und Cushion 2013, Partington et al. 2013 und Williamson Ford 2013. Das bedeutet, dass die Wirksamkeit der gewählten Trainingsintervention darin liegt, Trainingsintervention bezieht sich eben auch auf Spielform oder Übungsform, darin liegt, dass sie ähnliche Anforderungen an die Verarbeitung wie Wahrnehmung und Entscheidungsfindung wie im Wettkampf stellt. Daher besteht das vorrangige Ziel des Fußballtrainings darin, dass Spieler durch wettkampfsimulierende Trainingsumgebungen Fähigkeiten erwerben, die zu einer verbesserten Leistung im tatsächlichen Wettbewerb führen. So. Das Ding ist von mir. Also, ich habe mir eben den wissenschaftlichen Stand dazu angeguckt, was ist denn eigentlich Training, was ist der Zweck von Training und was wissen wir wissenschaftlich über Training. Und die breit angelegte Studienlage dazu ist eben, je wettkampfähnlicher das Training, desto besser. Also von der Tendenz her, das auch ohne Maximierung, weil sonst müssten wir nur 11 gegen 11 spielen im Training. Aber um bestimmte Sachen zu akzentuieren, wenn wir jetzt da noch Lernmodelle darauf packen, also wie lernen wir denn eigentlich? Wir lernen durch Wiederholungen, wir lernen durch eine gewisse Relevanz von Lerninhalten, also wenn das wichtig ist, was ich da lerne, dann lerne ich schneller und besser. Und das alles irgendwie, wenn wir das zusammenpacken, dann haben wir etwas, das mit isoliertem Techniktraining gar nicht so viel zu tun hat, weil das nicht neugierig macht, weil das isoliert auch nicht relevant ist für mich, und weil das nicht wettkampfähnlich ist.
Jetzt, ja, aber jetzt argumentieren.
Jetzt du.
Jetzt Sorry. Argumentieren die Vereine ja aber genau so. Sie sagen, ja, das ist ja kein isoliertes Techniktraining, sondern wir bewegen uns ja A, in Bewegungs-, in spielnahen Räumen. B, wir haben ähnliche Bewegungen, die wir auch im Spiel hätten, wenn ich jetzt im Sechserraum aufdrehe. C, wir haben ähnliche Druckbedingungen, sei es Raumdruck, Zeitdruck. Also, es ist ja nicht, und das glaube ich den meisten Vereinen ein Stück weit schon, es ist ja nicht nur ein Hütchen andribbeln, Übersteiger machen und dann aufs Tor schießen. So, da hat man sich größtenteils davon gelöst. Aber es wird halt trotzdem noch versucht, in einem künstlichen Rahmen oder im künstlichen Kontext zu versuchen, Technik irgendwie zu optimieren, weil, so wie du richtig gesagt hast, der Gedanke ist, das sind die letzten 2-3% Optimierung, die wir in der Talentförderung in Deutschland noch haben. Wo man sich natürlich auch fragen muss, okay, also wenn das die letzten 2-3% sind, dann gibt's einige Fehleinschätzungen in diesem Bereich auf ganz, ganz oberer oder ganz hoher Ebene. Das ist eher so die Krux, glaube ich. Also von diesem ganz extrem isolierten Techniktraining ist man hoffentlich weg. Der Gedanke aber zu sagen, ich mache es ein bisschen weniger isoliert, aber eigentlich immer noch isoliert und nicht im Spielkontext, das ist halt momentan so gefühlt der Stand der Dinge.
Ja, ich meine, wir haben die Diskussion, da haben wir auch einen Trainerkollegen aus dem Westen. Ich weiß, dass da Gespräche auch auf dem Verbandsseite dann in diese Richtung stattgefunden haben, zu sagen, hey, wenn wir gegen die Holländer spielen in unserer Altersklasse, dann sind die technisch viel besser als wir. Und dieser Eindruck und das Gefühl, das man da hat, und man nennt es ja Confirmation Bias. Also ich habe meine Überzeugung, dass das so ist. Und jetzt suche ich natürlich auch unbewusst ständig nach Beispielen bei jedem Leistungsvergleich, bei jedem Spiel, dass das so ist. Und stell dann fest, guck mal, wie schlecht wir technisch sind. Und egal welchen Trainer du fragst, hey, wie ist deine Mannschaft technisch? Dann sagt er, ja, nicht so gut, die anderen sind besser. Egal welchen Trainer du, oder?
Das ist der Klassiker wie die anderen Gegner, die sind viel, viel effizienter vorm Tor. Jeder
oder
Grundlagen- und Aufbaubereichstrainer sagt, seine Mannschaft absolute Chancentodenmannschaft.
Oder du fragst, wie es um die Kondition, damit gemeint Ausdauer, steht. Ja, uns in den letzten Minuten, 10, 15 Minuten, geht uns immer die Luft aus. Und dann gehst du zum anderen Trainer in dem gleichen Spiel und fragst ihn, ey, wie sieht's eigentlich bei euch da aus? Ey, in den letzten 10, 15 Minuten, da geht uns immer die Luft aus. Es ist egal, wen du fragst, jeder hat das Gefühl. Und das ist das, was mich dann in dieser Debatte so ein bisschen stört, dass man eben nicht drauf guckt, ist das wirklich der Grund dafür, dass wir zum Beispiel eine schlechte Durchlässigkeit haben? Also, was wollen wir denn erreichen, einen U19-Spieler zu haben, der technisch auf dem Niveau des 27-Jährigen ist? Und damit meinen wir dann aber auch nicht nur die technische Ausführung, sondern ja auch die Effizienz der Technik im Spiel. Also wir vergleichen dann welche, wo 8 Jahre dazwischen liegen, 8 Trainingsjahre auch auf allerhöchstem Niveau und denken dann, dass wir jetzt mit explizitem Techniktraining die Zeit aufholen müssten, also einfach noch mehr reinpressen in die Ausbildungszeit, anstatt die Ausbildungszeit zu verlängern. Und zu sagen, natürlich ist der mit 18 noch nicht so weit. Der braucht nur 3, 4 Jahre. Und dann darf ich ihn vergleichen von mir aus mit jemandem, der 1 oder 2 Jahre älter ist als er. Aber das wird nicht gemacht. Also ich habe eher so das Ding, so fuck, wir haben was vergessen. Also scheiße, Technik ist viel zu kurz gekommen. Wir müssen da jetzt Technik reindrücken, um über ganz, ganz viele Wiederholungen da richtig, richtig gute Techniken zu entwickeln. Und das macht die dann zu herausragenden Fußballern. Das ist eine Seite der Medaille. Die andere ist aber nochmal ein Gespräch, das ich jetzt am Wochenende mit einem Verantwortlichen aus dem englischen Fußball hatte. Und das war interessant, weil die dort ja super früh mit Training anfangen in den Academies und denen ist ja so Pre-Academy. Also es gibt ja Teams, die haben eine U6, eine U7 und machen da Training. Aber er hat auch gesagt, die Jungs sind auch in der U11, U12 auf einem komplett anderen Niveau als deutsche U11, U12 Mannschaften. Und er führt es auf 2 Entwicklungen zurück und das fand ich sehr interessant. Einmal auf, wir trainieren eben viel früher gezielt und wie soll denn ein deutscher 11-Jähriger mit einem englischen 11-Jährigen konkurrieren, der schon so viel mehr Trainings- und Bewegungserfahrung hat? Und da war nicht unbedingt das Argument eben von explizitem Techniktraining, sondern einfach mehr Bewegungserfahrung. Und dann hat er auch gemeint, dass viel dort über auch Privatschulen organisiert ist. Und hat das Beispiel gebracht, dass einfach viele Kinder 2 bis 3 Stunden Schulsport am Tag noch on top haben. Und er sagt, diese beiden Themen, also ein durchschnittliches englisches Kind bewegt sich im Zweifelsfall deutlich mehr als ein deutsches Kind in diesem Alter, also organisiert. Und natürlich ist dann diese Lektionsbasis größer. Also, weil wenn mehr Kinder sich mehr bewegen, habe ich auch mehr Auswahl, um meine Kader zusammenzustellen. Und aus dieser mehr Auswahl wird dann immer auch mehr Qualität entspringen. Daraus ist vielleicht der fehlende, also.
Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also.
Weiß ich nicht. Also, ich kann nur diese subjektive Einschätzung von jemandem, der das jetzt gesehen hat und den direkten Vergleich kennt, wiedergeben. Und ich fand den Gedanken zumindest interessant.
Und der Gedanke, der dahinter steht, ist ja ein höheres, also das Trainingsalter so früh wie möglich sozusagen zu erhöhen und jemanden in strukturierte Übungs- und Lernumgebungen zu packen, führt dazu, dass die Entwicklung besser ist. Für den Spieler, für den Sportler. Und das ist das aber, das stimmt ja
jetzt.
Nicht.
Stopp, das implizierst du jetzt. Weil das habe ich und das hat auch der Gesprächspartner nicht gesagt, weil vielleicht werden auch einfach nur Bewegungsräume geschaffen. Also dieses Schulsport-Thema, ich meine, da sind wir uns einig, in Deutschland ist zu wenig Schulsport, in Deutschland ist zu wenig Bewegung bei Kindern. Also das durchschnittliche Kind auch in den Momo-Studien und so weiter erreicht ja auch die Bewegungsanforderungen der WHO einfach nicht mehr. Und jetzt ist der Punkt zu sagen, wir bekommen, also nicht das, was du meinst mit strukturiertem Lernumfeld, also dass wir denen reinpressen, was sie lernen sollen, sondern überhaupt die Möglichkeit zu geben, dass sie sich bewegen dürfen. Weißt du, wie ich meine? Also es ist gar nicht gedacht im Sinne von, die haben jetzt halt 7-mal die Woche Fußballtraining mit einem Coach, der sie die ganze Zeit anschreit. Aber sie haben einfach vielleicht in der Woche 10 Stunden mehr Möglichkeit, sich zu bewegen, als es ein Kind in Deutschland hat, das gar nicht mehr rausgeht.
Das müssen wir nochmal aufgreifen, weil ich jetzt rein vom Gefühl her, ich nicht glaube, dass englische Kinder mehr oder weniger Bewegungsräume, tendenziell eher, würde ich sogar sagen, weniger aktiv sind als deutsche Kinder, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist einfach ein Phänomen bei diesen, dadurch, dass sie halt schon in der U6, U7 selektiert sind, ihnen entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und das wiederum sich potenziert. Also das ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem im Rahmen der Talentförderung beziehungsweise auch Talentselektion. Spieler, die früh selektiert werden, haben viel, viel bessere Verhältnisse als jemand, der erst in der U15, U16 gesichtet wird beziehungsweise ausgewählt wird. Und wenn ich das dann natürlich vergleiche, die Ressourcen, die in den einen Spieler reingesteckt werden, in die Entwicklung des einen Spielers, in dem Vergleich zu dem anderen Spieler, ist es natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich und kann zu extremen Effekten führen. Was aber nicht bedeutet, dass der eine Spieler talentierter oder besser ist als der andere.
Ja, da bin ich 100% bei dir. Und was mich dann auch überrascht hat, war nämlich die Aussage, dass mittlerweile bei denen mehr als 70% der Spieler im Leistungsbereich, also 16 aufwärts, im Grundlagenbereich bei denen begonnen haben. Und er meint, also einmal, weil das Scouting und Recruiting herausragend gut ist, also auch unvergleichbar gut, und weil aber auch Vertrauen in die Spieler trotzdem da ist. Also sie geben den Spielern wohl auch einfach mehr Zeit, sich zu entwickeln und länger dabei zu bleiben. Und dann hast du hohe Durchlässigkeitsquoten. Das fand ich eben auch noch interessant, dass du sagst, wir fangen zwar früh an, aber wir geben unseren Spielern auch die Zeit und das Vertrauen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir etwas von unserem Kernthema abgewichen sind, weil es ja eigentlich, was wolltest du aufmachen? Also über was wolltest du sprechen? Explizites Techniktraining und das ist diese...
Explizites Techniktraining und dass das als momentan Notwendigkeit in der Spitze der Talentförderung gesehen wird, um ähnlich gute Spieler auszubilden wie in Belgien oder in Holland oder in sonstigen großen Fußballländern. Also das ist der Grund ist, wieso wir, so. Das ist der Grund ist, wieso wir momentan strugglen mit deutschen jungen Spielern, weil halt gesagt wird, belgische 18-Jährige oder Holländer, Niederländer sind irgendwie technisch versierter als wir. Und das war ja auch wörtlich die Aussage unseres Gegenübers letzte Woche, als wir dort beim Verein waren, zu sagen, naja, sie sehen explizites Techniktraining als den Baustein, um top, top, top zu werden als Spieler.
Ja, und ich glaube, man kann nicht, und macht ja die Diskussion auch so spannend, man kann jetzt nicht sagen, nö, das stimmt nicht. Oder das ist falsch. Man kann das dann beobachten und ich glaube auch, man kann dann trotzdem gutes Techniktraining ja durchführen. Das gibt's ja schon auch. Wenn man darüber nachdenkt, wie das aufgebaut sein muss und eben, also auch was du gesagt hast, das Argument ist ja oft, ja, wir machen das ja nicht explizit, wir machen das ja schon irgendwie auch in komplexeren Formen. Und dann auf der anderen Seite aber dann im höheren Alter, und diese Erkenntnis gibt es ja auch von diesem deliberate Play, also von dem eher freien Spiel, spielformorientierten hin zum deliberate Practice zu gehen, also auch Phasen zu haben und Inhalte zu haben, die du lernen musst und nicht nur darfst oder sollst, sondern wo du eigentlich wirklich ernsthaftes Training und ein Pensum reinstecken musst, um auf ein Hochleistungsniveau zu kommen oder auf ihm zu bleiben. Und dass man dann aber sagt, okay, wir gucken aber, dass wir unser Techniktraining auch individualisieren im Sinne von, was braucht der jeweilige Spieler? Weil ansonsten wird es ganz oft individualisiert in Positionsgruppen, bekommen die Stürmer oder Flügel oder zentrale Mittelfeldspieler bekommen dann ihr Techniktraining, das aber ja wieder nicht individualisiert ist, weil ich ja gucken müsste, was ist denn das, was dieser jeweilige Spieler braucht, um bestmöglich zu performen. Okay. Was ist denn dein Take jetzt eigentlich da dazu?
Mein Take ist, mittlerweile bin ich wirklich sehr, sehr, also hättest du mich noch vor 3 Monaten gefragt, hätte ich dem eine klare Absage gegeben. Zumindest jetzt im, also ganz wichtig, wir sprechen hier von einem, von Vereinen und auch von Spielern im Talentfördersystem, also NLZ-Kontext. Also ich glaube, im Breitensport-Kontext stellt sich diese Frage 0, gar nicht, weil da geht es einfach nur darum, Kinder in Spielformen reinzubekommen oder in Formen reinzubekommen, wo sie Entscheidungen treffen müssen, die irgendwas mit einem Gegner zu tun haben und wo der Kontext Gegner eine viel, viel größere Rolle spielt. Einfach, weil sie ihr sowieso nicht genug Stimulus im Laufe der Woche bekommen, weil sie eben nicht mehr 8 Stunden am Tag draußen auf der Straße spielen, wie sie es in Brasilien in der Faela machen würden. Heißt doch Faela, oder?
Favela. Faela, noch was zu essen.
Ja, Faela ist doch die Scheiße, das war die. War was anderes. Genau, so, das ist, glaube ich, wichtig zu unterscheiden, dass in dem breiten Sportkontext es einfach nur darum geht, Kinder in die Bewegung zu bringen, in den Erfolgserlebnisse schaffen zu lassen und das nicht in dem expliziten Kontext, wo ein Spieler sich bewegt und alle anderen warten am Hütchen, bis sie auch dran sind und eine Finte machen dürfen.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundannahme, die man da definieren muss, zu sagen, was ist das Ziel von Training? Und im Breitensport ist das Ziel von Training nicht die bestmögliche Ausbildung des Fußballers, sondern in dem Zustand, in dem wir uns da bewegen und mit der Zielgruppe, die wir da haben, ist eben das Ziel von dem Training im Breitensport, dass die in der Bewegung bleiben, im Sportverein bleiben, im Sport bleiben. Das müssen wir als allererstes erreichen. Also, weil wenn wir das nicht mehr haben, dann können wir ihn ja auch nicht mehr trainieren. Also von daher ist die Voraussetzung, dass der kommt oder die kommt. Im Leistungssportkontext ist es ja ein bisschen anders. Da ist ja eine Form von Wille dabei und zum Talent gehört ja dann auch eben zum Training gehen zu wollen, sich verbessern zu wollen. Deswegen sind die ja auch da, wo sie sind, wenn jetzt nicht der überambitionierte Vater dahinter ihnen halt treibt und jagt. Aber grundsätzlich würde ich unterstellen, dass die Kinder, die im NLZ sind, eben schon als Kinder früher auch mehr Lust auf Fußball hatten als ihre Altersgenossen. Und jetzt sprechen wir ja über Training nochmal in einem etwas anderen Rahmen. Also das Ziel von Training im Leistungszentrum hat ja durchaus irgendwie die Perspektive, Profifußballer zu entwickeln. Das ist ja irgendwie auch die Funktion der Nachwuchsabteilung selbst. Das hast du im Breitensport ja auch nicht. Da bildest du keinen Profifußballer aus, sondern welche, die am besten für kein Geld in deiner ersten Mannschaft kicken. Und ich glaube, das ist schon mal so eine grundsätzliche Unterscheidung und da bin ich voll bei dir. Das muss man differenzieren. Und dann haben wir auch manchmal eine andere Form von Training und eine andere Verfügbarkeit von Ressourcen. Weil wenn ich mit 4 Trainern auf dem NLZ-Platz stehe, mit einer Gruppe aus 14 hochambitionierten Kids und wir 4-mal die Woche auf dem Platz stehen, dann habe ich vielleicht auch die Möglichkeiten, mal anderes Training mit einzustreuen. Das da heißt Techniktraining. Wenn ich 2-mal die Woche für 19 Minuten auf dem Platz bin und ich weiß, die Kinder haben sowieso keinen Bock außer auf Kicken, dann muss ich auch gucken, dass ich denen das gebe, was sie begeistert für den Sport und weiterhin begeistert hält.
Ja, da gehe ich aber nicht zu 100% mit. Also ich glaube schon auch, dass Hauptaufgabe auch in einem leistungsorientierten Umfeld, und wir sprechen ja jetzt nicht von der U19, sondern ich spreche hier von der U14, U15, wo das am Ende des Tages auch noch Kinder sind, auch in einem NLZ geht's auch in allererster Linie darum, den Spaß beziehungsweise die Volition der Spieler hochzuhalten, dass sie überhaupt in 5 Jahren dann vielleicht mal den Sprung schaffen. Weil das, was du vorhin selber gesagt hast, dass Lernen vor allem dann funktioniert, wenn ich irgendwie eine Emotionalität reinbringe, positiv oder negativ, also idealerweise natürlich eine positive Emotionalität, dass dann auch die Lernbehaltrate etc. höher ist. Dafür brauche ich ja schon auch ein Kontext in meinem Training, der das fördert und nicht einfach nur ein isoliertes aufs Hütchen laufen.
Ja, schon, nur, also so wie du sprichst, ist es halt 100 und 0 und 0 und 100. Also es ist ja nicht, dass im Breitensport jetzt nur Spiele, nur Spaß, egal was sie wollen, machen wir. Und im NLZ ist es nur Drill, keiner lacht, wir geben Vollgas. Also die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und wenn ich sage, ich habe im Breitensport eine Truppe aus Kids, die keinen Bock haben auf irgendwas, was nicht ein Spiel ist, dann würde ich das nicht mehr anbieten und sie da durchprügeln und sagen, wir müssen aber, würde ich was komplett anderes machen. Mit meiner NLZ-Mannschaft in der U14, U15 würde ich schon auch Dinge tun, wo ich sage, die sind wichtig für euch und die müssen wir auch mal machen. Da spreche ich aber eben nicht von dem Verhältnis, wie, also wo ich jetzt das Gefühl hatte, dass du darauf hinaus willst, sondern es ist immer noch so, dass es ähnlich ist zu einem Training im Breitsport mit eben viel Spielform, immer Entscheidungsthemen, immer wettkampfähnlichen Situationen, aber auch einem Ansatz an diesem Deliberate Practice, so ich übe jetzt etwas, ich strenge mich an in dieser Übung, damit ich das gut mache und lerne. Ich glaube schon, dass es das auch braucht, weil sie eine gewisse Reife haben in der Altersstufe, die du angesprochen hast.
Schwierig. Ich irgendwie, ich, ja, ja, das. Die Frage ist ja auch, was erwarte ich mir denn von diesem Techniktraining ganz generell? Ich war heute mit einem Trainer frühstücken und wir hatten es von Timo Werner. Und dieser Trainer hatte mit Timo Werner zu tun, als der im VfB, beim VfB gespielt hat in der Jugend, der Timo. So. Und auch wenn man sich alte Videos anguckt in der, beim VfB, der kann vor allem eins, der Timo, und das weiß er auch selber, schnell rennen. Und weder seine Technik in Form eines Dribblings noch in der Torabschlusstechnik ist sonderlich Weltklasse oder irgendwie überdurchschnittlich, dass du sagst, der Karriereweg wäre jetzt rein auf seine Technik zurückzuführen, sondern es ist, seine Waffe ist die Schnelligkeit. So. Und jetzt ist er vom VfB zu Leipzig gewechselt und hatte ein Umfeld bei den Profis dort und einen Spielstil, der halt sowas von wie die Faust aufs Auge passt zu dem, wie er spielt, nämlich schnell nach vorne, geradlinig und möglichst wenig Kontakte irgendwie in der Box und das Ding über die Linie buxieren. Und das hatte er in den ersten 1,5 Jahren und dann hatte er es nicht mehr und seitdem ist so ein extremer Abfall in seiner Leistung. So. Spielstil von den anderen Trainern passt nicht mehr, dann in die Premier League gegangen, da passt es auch nicht mehr, dann wieder zurück, jetzt wieder in die Premier League und es irgendwie pendelt sich so nicht so richtig ein und es zeigt mir irgendwie, dass dieser ganze Technik-Feinschliff-Begriff nicht oberste Priorität hat, sondern es vielmehr darum geht, ein Umfeld zu schaffen, wo der Spieler mit seinen Stärken und dem, was er kann, gefördert wird und gefordert wird. Und dann ist es mir eigentlich egal, wie sauber, in Anführungszeichen, oder wie ästhetisch seine Technik ist, solange er Lösungsmöglichkeiten hat mit dem, was er als Werkzeugkasten in sich trägt. Weißt du, was ich hinaus will?
Ja, aber jetzt weiß ich, dass genau in diesem Beispiel das Gegenargument kommt. Aber jetzt stell dir vor, der hätte noch Techniktraining bekommen. Der wäre zu seiner Geschwindigkeit, wäre auch noch technisch.
Ja, aber die führt ja zu nichts. Diese Diskussion führt ja zu nichts. Also, die kannst du bei jedem Spiel, du kannst auch bei Messi sagen, jetzt stell dir mal noch vor, der könnte so hoch springen wie Cristiano Ronaldo. Dann hätte er noch 800 Kopfballtore mehr gemacht. Mhm. Also, die Diskussion führt ja ins Nirgendwo, weil, also.
Wieso, warum? Also, Timo Werner wurde nicht schnell trainiert. Timo Werner hat eine genetische Veranlagung, die ihn schnell macht. Gehe ich jetzt mal von aus, dass er nicht 8 Jahre lang wie ein Leichtathlet an seiner Sprinttechnik gearbeitet hat. Der hat Fußballtraining gehabt, genauso wie seine Altersgenossen auch. Und wenn da jetzt ein pfiffiger Kollege gewesen wäre, der ihm noch Techniker beigebracht hätte, das hätte dafür gesorgt, dass er vielleicht noch mehr Umfelder gehabt hätte, in denen er herausragend hätte performen können. Weißt du? Also, dann wäre
er vielleicht. Er hat ja herausragend performt. Also ist ja jetzt nicht so, dass er.
Wie oft?
Das ist in der Kreisliga.
Nee, aber er hat ein Umfeld auf diesem Spitzenniveau gehabt, wo es sehr gut funktioniert hat. Und seitdem, so hast du es ja irgendwie berichtet, nicht mehr so gut.
So wurde es mir berichtet. Ich bin nicht so tief in die Analyse gegangen. Das war mein Gegenüber.
Okay. Ja, aber das, weißt du, und ich glaube, aus diesem Gedankenspiel heraus entsteht viel diese Diskussion darum auch. Also, was wäre, wenn? Und ich bin bei dir, ich glaube, das führt zu gar nichts, weil, also ist er jetzt sowas wie ein gescheiterter Karriereverlauf, weil er eine schlechte Technik hat. Dabei ist aber alles, was er früher gemacht hat, hat dazu geführt, dass er jetzt Profifußballer ist. Also eigentlich wurde er genau richtig trainiert. Und nämlich, er hat sein Ziel erreicht, für sich und seine nächsten 8 Generationen finanziell ausgesorgt zu haben.
Man muss ja auch sagen, also der ist auch weit weg von der gescheiterten Existenz oder Leistung. Ich glaube gerade Transfermarkt offen. Der hat bei RB Leipzig in 213 Spielen hat er 113 Tore und 47 Assists. Beim VfB, das war ja seine Premierensaison, glaube ich, oder zweite Saison, 103 Spiele, 14 Tore, 11 Assists. Und beim FC Chelsea 89 Spiele, 23 Tore und 21 Assists. Also.
Kann man schon mal machen.
Kann man mal machen. Ich fand's nur passend.
Ich bin voll bei dir. Ist ein super plakatives Beispiel. Weil du hast das Gefühl, da kann ich kicken, wenn du den auf dem Platz siehst. Und darauf wollte ich aber hinaus. Macht ihn diese Schwäche auf der einen Seite, macht nicht seine herausragende Qualität nicht erst stark. Also, wollen wir jetzt jeden zum Allrounder,
Allrounder.
Ja, da hat ja schon mal Schwierigkeiten gehabt, dieses Wort auszusprechen bei dem Videodreh.
Nicht dran erinnern.
Machen wir ihn zu einem Allrounder, indem wir alles trainieren. Und aktuell mit dieser Tendenz, die wir in der Trainingsarbeit, ich sag bewusst nicht Trainingsphilosophie, aber bei der Trainingsarbeit in Deutschland haben, ist, okay, wir machen jetzt echt viele Spielformen und Rondos sind immer noch ein großer Bestandteil im Training und jetzt aber nur Rondos und eine Spielform reicht nicht, jetzt machen wir halt noch Techniktraining. Und dann in 3 Jahren kommt der nächste Hype und das nächste Thema, ah fuck ja, hier mit irgendwelchen Augenbrillen und Augenklappen müssen wir auch noch trainieren. Da müssen wir auch 15 Minuten verwenden. Und auf einmal haben wir wieder diesen scheiß Mischmasch an Trainingszielen, Methoden und wundern uns dann, warum oben wieder keiner rauskommt. Und das ist die andere negative Entwicklung daraus ist, selbst wenn einer oben rauskommt, dann wissen wir wieder nicht, warum. Okay, wir haben das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht und das gemacht und jetzt ist nach 5 Jahren mal ein Profi rausgekommen. Was ist denn jetzt davon der Baustein, der womöglich eine größere Gewichtung verdient? Und das ist eher das, was mich stört, ist, so alle schwappen jetzt wieder so in der Suppe einmal die Kelle reingehalten und was hängen bleibt, das machen wir jetzt und jetzt haben wir halt wieder irgendwie alles trainiert. Und da wäre ich ein großer Fan davon wegzukommen und eine gewisse Klarheit und Extreme, darüber haben wir auch bestimmt schon 3 Podcast-Folgen gemacht, wieder die Extreme reinzubekommen ins Training, um dann endlich mal feststellen zu können, war das jetzt gut oder schlecht?
Ja.
Also da würde ich doch lieber einen Jahrgang 2 Jahre lang einfach nur explizit im Techniktraining trainieren, um dann nach 2 Jahren festzustellen, okay, wir schmeißen genauso viel Kinder raus wie davor. Das ist es wohl nicht. Ja, oder U17 und U19 Jahrgänge eben nur explizit zu trainieren und zu sagen, jetzt lasst die doch einfach mal Vollgas auf Profifußball, die sollen technisch die besten Spieler ihres Jahrgangs werden. Nur um dann festzustellen, im 2. Jahr in der U19, ah fuck, wir sind ja technisch gar nicht besser als die anderen, die einen Mischmasch trainiert haben. Also entweder das Techniktraining bringt's nicht oder unser Techniktraining bringt's nicht. Aber diese Erkenntnisgewinne, die fehlen ja komplett. Und deswegen wird alles gemacht, aus Angst heraus nicht irgendwas zu vergessen oder falsche Themen zu gewichten. Und dann haben wir eine Suppe, die uns nicht voranbringt.
So, Jonas, das war jetzt der kurze, knackige Einstieg zum Podcast. Nein. So, ich sehe hier 44 Minuten und 10 Sekunden. Ich glaube, wir machen direkt jetzt schon den Deckel drauf, obwohl wir nicht mal zum Hauptthema gekommen sind. Da haben wir zumindest was für nächste Woche, über das wir sprechen können. Und zwar, ich kann schon mal ein bisschen teasern. Es geht um, jetzt muss ich kurz selber gucken nochmal. Genau, Trainingstipps und Tricks, also Verhalten als Trainer, die bisher noch nicht bekannt sind, beziehungsweise wir im Podcast noch nicht besprochen hatten, war das eigentliche Hauptthema für heute. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, trotzdem versuchen wir das nächste Woche nochmal aufzuholen. Ich finde es eine sehr spannende Diskussion. Wie gesagt, Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden, wenn ihr da eigene Meinungen dazu habt, beziehungsweise wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen sollen. Am Ende ist es ein Thema, das man nie gelöst bekommt. Es gibt kein ganz richtig und kein ganz falsch, sondern es muss irgendwie eine Mischung wahrscheinlich davon sein. Wir halten weiterhin Augen und Ohren offen in unseren Gesprächen, um euch da die Insights irgendwie mitzugeben, wenn wir mit Trainern oder mit Direktoren sprechen, was oder sportlichen Leitern sprechen, was die für Takes haben zu dem Thema. Sakko, möchtest du noch was loswerden?
Nee, ich glaube nicht. Ich habe mich eigentlich auf den Hauptteil mit den Trainingshacks gefreut. Aber Leute, nächste Woche wieder reinhören.
Und nächste Woche auch wieder pünktlich am Dienstag und nicht Mittwoch, der 6. März, der es dann ist, morgen, wo wir die Podcast-Folge raushauen. Sakko, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche. Und bitte nicht vergessen, Podcast abonnieren, kommentieren und idealerweise auch euren Kolleginnen, Kollegen, Co-Trainern, Betreuern, Eltern und wem auch immer, vielleicht sogar ganz vielen Eltern, diese Folge empfehlen, damit sie ein bisschen mehr Kontext haben, was das Thema Techniktraining angeht und die Kinder nicht im Garten isoliert gegen die Wand passen lassen. Sakko, vielen Dank.
Danke.